ich hatte von Anfang an auch schon so ein Faible, mochte schon immer Pferde, die so ein bisschen in der Energie sind, stolz, ein bisschen aufgerichteter jetzt als, ich sag mal, so ein modernes Westernpferd. Das hat mir immer imponiert, fand ich immer ganz cool. Und dann passte das eigentlich so mit diesem Altkalifornisch und aber trotzdem halt keine weiße Reithose und Stiefel tragen und trotzdem ein Pferd so ein bisschen in dieser Haltung.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Welcome everybody zu einer neuen Folge vom Pro Horse Talk. Ich sitze im wunderschönen Portugal, in dem Ort, wie heißt er?
Hier sitzen wir tatsächlich in Atalaias, in der Nähe von Santarém.
Genau, und vielen Dank, das an Alexel. Hi Alex, schön hier zu sein.
Ja, schön, guten Morgen, vielen Dank.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Es ist gerade leicht verregnet, aber trotzdem angenehme 12, 14 Grad. Das ist ja als Deutscher angenehm. Es ist Anfang Januar. Mitte Januar. Und wir haben uns vor einem Monat kennengelernt, da war ich mit meinem Vater hier. Direkt, man kennt sich indirekt über Instagram.
Genau, viele Freunde in den sozialen Medien.
Genau. Wie würdest du denn selber deine Jobbeschreibung definieren?
Meine Jobbeschreibung würde ich definieren als Ausbilder für Pferd und Mensch, wobei glaube ich eher für Menschen. Coach allumfassend im Endeffekt, also kennst das ja selber, du bist ja vom Fach, es geht ja oft auch nicht nur ums Reiten, sondern auch viel um das Drumherum, um die Persönlichkeit von Menschen und so weiter. Und meine Aufgabe sehe ich tatsächlich da drin, Menschen und Pferden zu helfen, glücklich zu sein, beiden lange gesund zu bleiben und eine schöne gemeinsame Zeit zu haben.
Hashtag gutes Reiten verbindet, genau deswegen mache ich diesen Podcast. Ja, das hört sich super an. Ich möchte immer, dass die Zuhörer die Person kennenlernen und auch diesen ganzen Weg verstehen, den man als Pferdetrainer geht, der ja wirklich sehr lang ist und sehr viel Erfahrung in sich birgt. Deswegen, wann und wo bist du geboren?
Geboren bin ich am 1.3.76 im schönen Stuttgart.
Sehr schön. Und wann hast du zum Pferd gefunden?
Ja, ich bin keiner, der jetzt irgendwie mit 5 Jahren auf dem Pferd saß. Ich habe als Jugendlicher, bin ich bei meiner Cousine so ein bisschen geritten. Die war so im FN-Sport unterwegs, aber auch, ja, da ging es eigentlich, wir waren ein bisschen im Gelände und so ein bisschen unterwegs, Spaß auf dem Pferd. Und habe dann tatsächlich meine jetzige Frau, mit der ich seit 26 Jahren zusammen bin, verheiratet noch nicht so lange, kennengelernt, Anfang 20. Die hatte Pferde in ihrer Jugend und aus persönlichen Umständen, Todesfall in der Familie und so weiter, hat sich das dann zerschlagen. Sie wollte aber wieder anfangen zu reiten. Und sie hatte immer so den Traum vom Westernreiten. Also so wie man sich das so Freiheit, wild und draußen und so weiter. So Cowboy-Feeling halt ein bisschen, wie man sich vorstellt. Wir hatten auch immer ein Pferd auf der Toilette hängen. So eine Collage mit einem Pferd im Bosal. Und dann habe ich einen Stall für sie gesucht damals. Da haben wir in Norddeutschland gewohnt. Das war damals in Wesselburen, die Sunny Ranch von der Ute Herwald. Viele Grüße, falls du das hören solltest. Da gab es noch nicht so viel Westernstelle. Und ich bin mitgefahren. Sie wollte eine Reitstunde. Ich habe auch eine gemacht. Und so bin ich dann praktisch wieder eingestiegen. Und ja, dann hat sich das entwickelt.
Da sind wir jetzt zu Ende der
90er? Anfang 2000. Okay. Genau.
Was hast du beruflich gelernt?
Gelernt habe ich tatsächlich Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Ist ganz praktisch. Mittlerweile geht's einfach, aber früher musste man Webseiten tatsächlich noch programmieren und gestalten. Und auch Printprodukte ging nicht einfach im Internet. Das kommt mir tatsächlich dann manchmal zugute.
Heute immer noch, ne? Das ist super. Ja, dann erzähl mal deine ersten prägenden Reitlehrerpferde. Was hat dich, oder warum hat euch Western so interessiert und auch vielleicht überzeugt, kann man das so sagen?
Wenn Reiten, dann hatte ich jetzt halt keinen Bock, so das, was man so im Dressursport sieht, weiße Reithose, ich sag jetzt mal so ein bisschen populistisch, schwarze Reitstiefel, Sakko und Hemd und so weiter, das konnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, war damals viel so auch im Trendsport, also Skateboard-mäßig unterwegs und so, da hätte einfach nicht gepasst, also so Jeans und so fand ich schon ganz cool. Wir haben dann da angefangen. Ich habe tatsächlich erst ein relativ großes Pferd gehabt, das gefiel mir nicht so, und dann fand ich so ein kleines Pony, den Joker. Der war aus heutiger Sicht eigentlich viel zu klein für mich, aber den fand ich immer witzig. Der hat mich da am Anfang geprägt, und dann hat sich Nina auch relativ schnell ihren Toni, den wir leider vor ein paar Wochen verloren haben, gekauft. Und so hat sich das dann im Endeffekt weiterentwickelt. Also geprägend war damals natürlich die Ute. Wir sind dann relativ schnell auch auf Kurse gefahren. Nina hatte sich fürs Bosal interessiert. Ich hatte damals ein ganz gutes Jahr. Ich war dann auch schon selbstständig irgendwann nebenher und habe ihr dann im Internet ein sehr teures Bosal gekauft, so vielfach, 60-fach geflochten aus Südamerika, was ich heute nicht mehr empfehlen würde. Aber es gab auch nicht so die Riesenauswahl und das Wissen war auch noch nicht so publik. Das war die Zeit vor sozialen Medien, da fing es mit Foren und so weiter an und man musste noch Mails schreiben. Dann sind wir zu Mike auf den Kurs gefahren, Mike Bridges damals, und dann habe ich ihm das stolz gezeigt und gedacht, jetzt guck mal, ist doch super. Der meinte dann, ja, das kannst du an die Wand hängen oder sonntags mit zur Kirche reiten, dafür ist das schick. Und dann dachte ich, ja, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und ich hatte von Anfang an auch schon so ein Fable, mochte schon immer Pferde, die so ein bisschen in der Energie sind, stolz, ein bisschen aufgerichteter jetzt als, ich sag mal, so ein modernes Westernpferd. Das hat mir immer imponiert, fand ich immer ganz cool. Und dann passte das eigentlich so mit diesem Altkalifornisch und aber trotzdem halt keine weiße Reithose und Stiefel tragen und trotzdem ein Pferd so ein bisschen in dieser Haltung, das passte dann ganz gut zusammen. Und ja, ich, nachdem ich dann da auf dem Kurs bei Mike war und auch auf diversen anderen Kursen, Alfonso, Jean-Claude haben wir uns damals noch angeguckt und so, ich habe dann immer so das Faible, ich will es dann auch genau wissen. Ich habe dann angefangen, mich auszutauschen. Hab dann auch Leute in den USA online kennengelernt, die mir viel geholfen haben und viele Infos auch bereitgestellt haben, auch so interne Infos und für so Oldtimer in Kalifornien, Ray Ortway und Konsorten. Das fand ich immer recht spannend. Und dann, ja, dann gab es auch Foren, ne? Warst du wahrscheinlich auch. Wittelsburger war damals so ganz publik, gibt's glaube ich gar nicht mehr, ist einfach nicht mehr hip. Und da hat man angefangen, sich so ein bisschen auszutauschen, Leute kennenzulernen, die vielleicht in dieselbe Richtung gehen. Und ja, wie ich schon sagte, es war halt einfach schwieriger, an die Infos zu kommen, weil du hast nicht ins Internet geguckt, hast geguckt, Bosalkurs, Hackamore, irgendwas, sondern du musstest halt wirklich so ein bisschen Verbindungen haben, hören, Mund-zu-Mund-Propaganda und Infos von Leuten übers Internet, über E-Mails und so weiter, und dann hat sich das entwickelt.
Sehr schön. Und wie und wann kam die Entscheidung, das professionell zu machen?
Das war gar keine Entscheidung, das hat sich tatsächlich ergeben. Nina hat sich weitergebildet im Sinne von, sie ist ja Heilpädagogin und Ergotherapeutin und wollte das so ein bisschen mit in den Pferdebereich nehmen. Dazu hat sie heilpädagogische Reit- und Voltigierpädagogin die Ausbildung gemacht und dazu brauchst du einen Trainerschein und diverse andere Vorqualifikationen. Und ich war dann immer mit dabei, ist vielleicht auch eine ganz witzige Geschichte, du brauchte dann natürlich auch ein bronzenes Reitabzeichen, brauchst du glaube ich auch für einen Trainerschein, genau. Und da sind wir zum ersten Mal auf dem Hof gefahren, wo wir vorher noch nie waren, eigentlich gucken wir uns das immer gerne an, haben dann unser Pony mit dabei gehabt, ich glaube sogar den Toni, so Mixpony, braun, cool, aber halt jetzt kein Rassepferd oder ähnliches, kamen dann abends an, haben uns dann in den Garten gesetzt und dann saßen dann die ganzen Teilnehmer da. Und dann haben die alle erzählt, der eine hatte irgendwie ein Import-Quarterhorse aus den USA und die andere machte Beritt und dies und das. Und wir so Anfang 20, jung und unerfahren, sind dann nachher nach Hause in unsere Pension gefahren. Ich sag zu Nina, hey, komm, wir fahren heute Abend um 11 hin, wir packen unser Pferd wieder ein und fahren einfach ganz entspannt nach Hause. Das sind ja hier alle super Profis, da haben wir ja gar keine Chance. Den Kurs hat damals Marina Perner gemacht und am nächsten Tag sind dann besagte zwei Leute, die so in den Vorgesprächen beeindruckt haben, nach der Vorstellungsrunde nach Hause gefahren auf Anraten der Ausbilderin, weil es einfach nicht gereicht hat. Das fand ich ganz prägend. Damals habe ich mir tatsächlich angewöhnt, wenn mir Leute irgendwas erzählen, sage ich erstmal, ja, mag ja so sein, aber wir schauen halt mal. Und dann habe ich diese ganzen Qualifikationen, das habe ich dann sozusagen alles mitgemacht mit ihr. Wir haben dann auch eine Zeit lang neben einem Hof gewohnt von Bekannten, wo regelmäßig Trainerscheine waren, haben wir da auch immer mal zugeguckt, war ganz spannend. Und dann haben wir angefangen, Nina hat dann angefangen so ein bisschen zu unterrichten danach. Wir hatten erst so eine, ich sage jetzt mal, Gruppe von älteren Damen, die halt abends dann in der Gruppe Reitunterricht wollten. Da war ich dann immer mit, wir haben das zusammen gemacht. Und es war aber nicht so Ninas Ding irgendwie mit Unterricht. Und dann hat sie mich immer mal alleine losgeschickt unter fadenscheinigen Gründen, dass es heute nicht so gut geht oder ähnliches. Und so hat sich das entwickelt. Und so wirklich, glaube ich, dann tatsächlich auch mit den Vaquero Classics, die wir ja angefangen haben, vor mittlerweile 14, 15 Jahren oder so, da ging es dann auch wirklich mehr noch los, dass ich dann Kurse mehr und mehr gemacht habe. Ja, und dann bring das weiter.
Vielleicht willst du einmal kurz erzählen, was das genau ist für Zuhörer, die das noch nicht gehört haben.
Vaquero Classics gibt es nicht mehr, haben wir 10 Jahre gemacht, war tatsächlich ein Event unter dem Namen der altkalifornischen Reitweide. Vaquero Horsemanship war uns aber auch immer wichtig, verschiedene Reitweisen zusammenzubringen. Und wir hatten viele verschiedene Trainer von Wolfgang Krischke, Bückeburger Hofreitschule, Konstanze Kopta, Alfonso Aguilar, Cody Deering. Genau, so ein 3,5-tägiges Event. Mittlerweile haben wir das umgeswitcht in Find the Flow, weil wir einfach auch vom Namen her noch offener werden wollten und weil es noch mehr in Richtung Pferdegesundheit geht.
Das heißt, die Veranstaltung gibt es immer noch einmal im Jahr?
Die Veranstaltung gibt es immer noch einmal im Jahr, letztes Augustwochenende, aber ich sah mit weniger Cowboy-Hütten.
Okay, okay. Also einfach immer im Sinne des Pferdes.
Im Sinne des Pferdes auf jeden Fall.
Ja, sehr schön, super. Ja, dann sitzen wir ja hier in Portugal. Wie kam es nach hier?
Ja, also ich bin da tatsächlich ein sehr... Mich kannst du eigentlich an fast jeden Ort der Welt, glaube ich, verfrachten. Wenn es schön ist und die Menschen nett sind, dann kann ich mich da auch zu Hause fühlen. Und wir haben auch schon 5 Jahre in Dänemark gewohnt und waren öfter in Portugal, auch bei Alfonso zu Besuch, der ja schon einige Jahre länger hier ist. Ich fand es immer schön. Ich hatte immer so Lust drauf, auszuwandern. Wir waren natürlich auch immer bei schönem Wetter da, dass im Winter ständig regnet, hat mir keiner erzählt. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dafür ist 15 Grad, wie du sagst. Und dann kam Corona und Nina ist ja Heilpädagogin und hat im Kindergarten gearbeitet zu der Zeit. Und das war dann halt alles so ein bisschen strange, so von wegen Kindeswohlgefährdung auf dem Amt anrufen. Wir können nichts machen, das ist Corona. Oder Kinder hingefallen, haben geweint und dann die darf man jetzt nicht anfassen, nicht aufheben, nicht rösten, nicht auf den Arm nehmen und so weiter. Und dann kam sie irgendwie eines Tages nach Hause und sagte, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, so kann ich meinen Job nicht machen. Wenn du was findest in Portugal, bin ich dabei. Habe ich gemacht, bin ich losgeflogen, habe was gefunden. Also so die Kurzstory. Und dann war sie dabei. Jetzt sind wir hier.
Das war dann wann?
Vier Jahre müsste das sein. Genau. Und 22.
Hier habt ihr ein paar Pferde, aber arbeiten tust du tendenziell mehr in Deutschland? Kann man sich das so vorstellen?
Wir haben Pferde hier, ja. Wobei man sagen muss... Großteils ältere Pferde oder auch 2 Pferde mit großen Handicaps, also eher in Richtung Reha. Und wir machen das hier ziemlich privat. Wir machen mal Intensivwochen, Hufe, Handarbeit, vielleicht mal Longenarbeit, Selbsterfahrung, whatever, aber jetzt keine klassischen Reitwochen. Und mein Job besteht eigentlich darin, dass ich europaweit durch die Gegend fliege, immer so 10 Tage am Stück, mache einen Kurs nach dem anderen, dann fliege ich wieder für 3 Wochen nach Hause und dann fliege ich wieder los. Und das Ganze natürlich ergänzt, macht ja heute auch jeder, mit Online-Unterricht, Online-Coaching-Workshops und so weiter.
Gut, das Wort Coaching fällt öfters. Hast du da eine Ausbildung? Oder
Nee,
das ist ja auch kein geschützter Begriff. Ich interessiere mich ja auch gerade dafür.
Ja.
Und ich sage immer liebevoll, dass im Endeffekt... jeder Mensch an einem Pferd, dessen Coach ist.
Genau.
Ja, und umgekehrt, also ich bin ja indirekt ein Coach, weil ich ja auch Sportreiter coache. Jetzt ist die Frage, wie man das definiert. Und ich persönlich verstehe den Coach als ein Hilfsmittel, die Kommunikation zu verbessern. Wie siehst du das?
Definitiv. Und ich hatte es ja auch vorher gerade kurz gesagt. Also ich glaube, egal wie gut du bist als Reiter, macht dich das ja noch lange nicht zu einem sehr guten Reitlehrer. Wobei du natürlich, das meiner Meinung nach, das wissen und können solltest, was du unterrichtest. Das finde ich schon wichtig. Aber ich sag mal, wenn du jetzt, auch wenn du gut reiten kannst und du kannst gut erklären, was die Leute machen, es gibt ja trotzdem nochmal eine persönliche Ebene. Und viele Leute brauchen ja einfach auch noch so ein bisschen nebenbei, dass du die mal so ein bisschen an die Hand nimmst und mal, komm, es ist alles gut. Und kann ja auch morgen funktionieren, weniger Druck. Manche Leute brauchen auch mehr Druck, die brauchen ein bisschen Push, dass du denen einfach mal sagst, probier's doch mal aus, trau dich mal und so eine Geschichten. Und ich glaube, da kommen wir halt relativ schnell, unabhängig vom Reiten, auch auf so eine, ja, wie gesagt, persönliche Ebene, wo man dann auch so ein bisschen in den, in Anführungszeichen, laienhaften, wie gesagt, ich habe keine Ausbildung dazu, aber in den laienhaften Coaching-Bereich dann reinkommst.
Mhm. Ja, im Endeffekt sind wir das ja. Also Zertifikat hin oder her, wir helfen Menschen mit ihren Pferden, das ist ja so eine Sache. Sehr schön, dann noch ein paar Abschlussfragen für den ersten Teil. Gibt es prägende Pferde in deinem Leben und wenn ja, warum?
Also das prägendste Pferd, habe ich gerade gesagt, den haben wir jetzt leider gehen lassen müssen, das ist Toni, den hatten wir wirklich 25 Jahre ungefähr, ist ein Mix und wir haben viel, viel ausprobiert in unserer reiterlichen Karriere. Also ich war auch mal eine Woche bei Band und habe mich mit ihm viel ausgetauscht, also auch viel in Richtung klassische Reiterei, Reitkunst und so weiter. Und ich meine, das kennst du selber. Kopf hoch, Kopf runter, Genick hier, Genick da. Mehr Biegung, mehr Stellung im Hals, mehr dies, mehr das. Und Toni war irgendwie immer so, ich habe nie irgendwas gemacht jetzt, dass ich das Pferd ausgebunden habe oder ähnliches. Aber der hat immer schon gesagt, nee, wenn du das Genick zum Beispiel tiefer haben willst, nee, das ist nicht richtig. Oder höher, nein, das ist nicht richtig. Das muss so und so sein. Also der hatte schon von sich aus eine sehr gute Balance und eine sehr gute Bewegungsidee. Und wir haben einfach wahnsinnig viel mit ihm gelernt. Also es war ein kleiner Sausack, als wir den gekriegt haben. Der hat aus der Box gebissen wie die Seuche. Und ich weiß noch, als wir den das erste Mal galoppiert haben, da konnte ich noch nicht wirklich viel. Da meinte Ute damals nur, ja, nimm den Innenzügel, halt die Hand am Pad fest, lass den Hals bloß gebogen, ansonsten bist du weg. Das dauerte gefühlt eine halbe Stunde, wahrscheinlich waren es 3 Minuten, ich habe keine Ahnung. Und so eine Situation hatten wir tatsächlich früher viele, später natürlich nicht mehr. Der war sehr, sehr prägend. Dann glaube ich mein Humbi da draußen, der Catuchano, den ich Nina irgendwann geschenkt habe, ist mittlerweile ihr Pferd, der ist jetzt auch 20, der hat mich so die letzten 10 Jahre viel begleitet, war auch viel in irgendwelchen Zeitschriften, war auch bei den Classics immer dabei und so weiter. Ich glaube, der hat mich schon auch in der Öffentlichkeit sehr vorangebracht. Und dann hatte ich noch eine kleine Quarterstute, war der Doktorientochter aus dem Tierschutz, die ein bisschen ballerballer war. Die Paula, die lebt leider auch nicht mehr, die hat mich tatsächlich gerade in dieser altkalifornischen Geschichte, Rinderarbeit und so weiter, also Valle Doctorian ist eine Cutting-Linie, ist Madalena Sohn, glaube ich sogar, und die war am Anfang super panisch vor Rindern, sind ja viele Cutting-Pferde, wo ich kann mich noch erinnern, ich war auf dem Kurs bei Alfonso, die rannte nur rückwärts, das hatte sie leider von irgendjemandem mal so gelernt. Wo Alfonso meinte, Alex, this is not an easy horse, huh? Und also, no, it isn't. Als sie das aber mal kapiert hat und Bock da drauf hatte, war die halt pfeilschnell und wie ein Kätzchen. Und ich glaube, das sind so die 3 Pferde, die mich sehr geprägt haben. Und jetzt aktuell, ich weiß, das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber ich glaube, ich habe tatsächlich so mein Seelen-Seelen-Seelen-Pferd gefunden, mein Poeta, der alles andere als einfach ist, aber großartig und von dem ich jetzt wieder ganz viel lernen kann, weil wir lernen ja immer, ne? Von jedem Pferd und das ganze Leben lang.
Ja, gerade die besonderen Pferde ist ja oft so ein bisschen der Mix zwischen Genie und Wahnsinn, ja, finde ich. Und gerade auch ich, mein erster Erfolgspferd, waren alles Pferde, die andere Trainer abgegeben habe, finde es eigentlich schön, eine Verbindung zu dem Pferd aufzubauen und finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn die ihre eigene Meinung haben. Und in der Regel haben die ja schlechte Dinge erfahren, deswegen sind sie schwierig.
Ja.
Und es ist ja schön, diese Pferde zu rehabilitieren, wenn man das so nennen möchte.
Ja. Aber es ist halt schon, also Paula war nicht einfach, die stand 2 Jahre im Dunkeln. Die Leute durften dann keine Rinder mehr halten, Pferde schon. Das halt, ich weiß noch, da wollte ich in eine Reithalle reiten, wir wohnten in der Nachbarschaft und die ist halt immer rückwärts. Also das war so ihre Devise. Mein Plan, meine Lösung damals war, ich habe sie dann halt rückwärts irgendwie 500 Meter dahin geritten. Es funktionierte, aber den Poeta, den ich jetzt zum Beispiel habe, den hätte ich vor 10 Jahren, hätte ich den, oder 15 Jahren, den, das wäre nichts geworden. Da wäre ich tot oder er weg, ich weiß es nicht. Und das ist ja aber schön, man entwickelt sich.
Ja, gerade bei diesen schwierigen Pferden muss man ja eine Lösung finden über das Belohnungssystem, sage ich immer. Weil Druck funktioniert ja gar nicht. Na. Weil die haben ja in der Regel gelernt, Druck heißt immer negativ, gleich entziehen. Und diese Pferde kannst du ja nur über Lob trainieren und gar nicht über Druck. Und das macht einen ja wirklich zu einem guten, feinen Reiter.
Eben, genau. Und trotzdem musst du ihnen ja in irgendeiner Weise beibringen, Druck in Anführungszeichen in irgendeiner Art zu akzeptieren. Das ist ja eh ein spannendes Wort, aber es werden wahrscheinlich im zweiten Teil noch ein bisschen ausbaldowern.
Genau, sehr schön. Ja, dann habe ich mir gerade noch was Neues überlegt. Das habe ich jetzt bei den anderen noch nicht gemacht. Du bist jetzt mal ein Versuchskaninchen. Hm. Und zwar, wie würdest du denn selber deinen Charakter beschreiben?
Mein Charakter? Ich glaube, ich bin so ein bisschen ADHS-mäßig teilweise veranlagt. Ich kann mich aber ganz gut reflektieren. Ich behaupte, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Und meistens so ein bisschen grumpy vielleicht. Und es gibt auch viele Leute, also ich bin eher auch so ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Oft wird mir das dann so ein bisschen als Arroganz interpretiert, ist es aber gar nicht. Und natürlich, wenn ich das so sagen darf, bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube, gerade so als Trainer, man wird ja auch von vielen Leuten dann immer gehypt und so den Himmel gelobt und so weiter. Und man muss schon aufpassen, dass man dann nicht irgendwann so ein bisschen in den Narzissmus abschwenkt und sich selber geil findet. Da habe ich auch Hilfe zu Hause mit meiner Frau, logischerweise, das braucht man, glaube ich, auch. Und insofern bin ich, glaube ich, sehr selbstreflektiert und auch eher bescheiden.
Ja, sehr schön. Also generell eher ein introvertierter Typ, aber durch die Pferde und durch den Job vielleicht gelernt, mehr aufzutreten oder präsent zu sein?
Das habe ich tatsächlich gelernt. Also ich kann mich noch erinnern, in der Uni hatte ich wirklich, wenn ich vor 12 Leuten irgendwie einen Vortrag halten musste, Schnappatmung, habe fast kein Wort rausgekriegt. Gut, wenn man mal irgendwie vor 300-400 Leuten ein paar Demos geritten ist oder so, dann legt sich das gezwungenermaßen mit der Zeit. Das geht dann. Also das ist mittlerweile kein Problem mehr.
Ja. Und das mit dem Hyperaktiv ist bei mir ähnlich. Also ich bin ein sehr schneller Mensch und sehr effizient, würde ich sagen. Aber ich habe das Glück, bei den Pferden mich total zurückzunehmen zu können und hochempathisch zu sein. Und das fällt mir bei den Pferden sehr leicht. Mit den Menschen ist das noch schwieriger für mich.
Das macht dich ja zu einer guten Horsewoman.
Ja.
Ich hatte das, also ich kenne das auch. Wir haben das früher so gemacht, wenn wir eher so ein bisschen Schlaftablettenpferden im Training hatten, dann habe ich die gemacht, weil ich halt ein sehr hohes Energielevel hatte. Ja. Andersrum Nina. Ja. Mittlerweile kriege ich das sehr gut hin, dass ich tatsächlich auch sehr energetisch, also ich kann, glaube ich, die Energie mittlerweile ganz gut bündeln.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was im zweiten Teil kommt, das mit der Energie. Weil das ist ja wirklich... Ich hatte so ein Beispiel, ich war in der Stallgasse, ich bin mit dem Pferd durch die Stallgasse, ich bin auf der Arbeit immer relativ schnell, weil ich viele Pferde reiten möchte und muss. Und dann wollte das Pferd von der Dame, die ihr Pferd geputzt hat, nicht gehen. Dann hat die da so gegengedrückt und geschnalzt und das Pferd ging nicht rum, weil ich kam nicht durch. Und ich war aber noch 10 Meter weg, aber die hat gesehen, ich war im Weg und ich habe noch einmal geschnalzt und das Pferd ging. Ja, und das ist ja wirklich was, das hat ja nichts mit Esoterik zu tun. Pferde sind Fluchttier, die haben andere Antennen, die spüren wirklich diese Energiefelder.
Ja.
Ich habe gerade irgendwo gelesen, dass die irgendwie ein wie vielfach größeres Energiefeld wie wir empfinden. Ich kann es ja gar nicht sagen, aber es war ein zigfaches wie wir von dem Gefühl her.
Ja, ja, sie spüren das einfach. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, ne, ob du klar bist, ob du sicher bist. Also ob du einfach weißt, ob du ein Standing hast. Dann sagen die auch, ist in Ordnung. Oder ob du versuchst, irgendwas zu vermitteln, was du halt nicht leisten kannst. Dann geht's halt schief.
Ja. Dann, was wolltest du als Kind immer werden?
Ich wollte immer Pilot werden. Aber irgendwie war ich nicht so fleißig in der Schule und die Noten waren nicht so gut. Und ich glaube, ein bisschen groß bin ich auch geworden. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt.
Würdest du dich auch ein bisschen als Perfektionist beschreiben?
Ja, unbedingt.
Also ich fand es nämlich so lustig. Wir waren mit meinem Vater hier in Lutz und da haben wir über Traversal diskutiert. Und es war herrlich. Jeder hatte eine Meinung. Also wir waren grob d'accord, aber es war einfach diese Energie und alle waren on fire und alle haben es besprochen. Und da hat man gehört, was die ganzen Fachbegriffe, die aus dir rausgesprudelt kamen. Und du hast ja auch viel gelesen anscheinend, oder?
Ja, also ich möchte wirklich genau wissen, was passiert. Mir reicht es nicht, dass, keine Ahnung, in der Traversale das äußere Hinterbein zu Körper Mitte fußt. Ich möchte wissen, was passiert, wie bewegt sich welches Gelenk, was passiert im Pferdekörper und das genau alles ausdröseln im Endeffekt. Das ist mir wichtig. Das erwarte ich jetzt nicht von dem Reitschüler, um Gottes Willen. Aber ich glaube schon, dass man in der Reiterei, also mein Beispiel ist immer, wenn sich jemand einen Oldtimer kauft, dann hat er innerhalb von 3 Wochen hat er irgendwie 5 Bücher, wie man den Motor ausbaut, Glühkerzen wechselt oder ähnliches. Und ich glaube, so ein bisschen rudimentäres Wissen vom Pferdekörper und der Pferdepsyche sollte man sich schon aneignen, wenn man mit Pferden umgeht. Das variiert ja immer und es gibt auch vieles noch nicht erforscht einfach. Man muss auch sicher kein Therapeut werden, deswegen gibt es Therapeuten. Aber ja, umso mehr man weiß, umso mehr kann man grundsätzlich auch verstehen, glaube ich.
Ja, super. Ja, ich bin genau andersrum. Also ich bin mit Pferden groß geworden, ich bin auch groß geworden. Und ich habe das alles über die Praxis gelernt und habe jetzt in meinem Meister, den habe ich 2016 gemacht, das erste Mal richtig Bücher gelesen. Mhm. Und habe immer gedacht, man braucht das nicht. Aber, das ist genauso wie in diesem Podcast, mal zu hören, wie das andere formulieren, das festigt ja das eigene Bild und dann kann man es auch besser an die Schüler kommunizieren, weil das ist ja die Schwierigkeit. Mhm. Ne?
Ich sage zu meinen Reitschülern immer, ihr müsst euch die Balance zwischen Ponymädchen und Akribiker bewahren. Also beides, nur wilde Sau, gibt schon Pferde, die können das ab, aber ist wahrscheinlich dauerhaft nicht gesund. Und nur immer Kontrolle frustriert auch alle Anwesenden. Das bringt auch keinen weiter. Also man muss ein bisschen einfach gucken. Und ich glaube, beim Unterricht muss man dann halt natürlich auch wieder aufpassen, dass man es auch so vermittelt und verpackt, dass die Leute das auch verstehen. Also wenn man da vorne steht und mit Fremdausdrücken glänzt, ist ja toll, ist ja vielleicht auch schön, aber im Endeffekt hat man einen Job und derjenige muss das verstehen, was man ihm erzählt. Und darum geht's.
Ja, sehr schön. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen, was du geworden bist?
Puh, meinem jüngeren Ich, das ist eine gute Frage. Ich bin glücklicher Mensch geworden und habe eine tolle Familie und tolle Tiere.
Ja, sehr schön. Das ist doch. Bist du jemand, der eher der Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart lebt?
In der Gegenwart.
Ach, schön. Das versuche ich auch noch.
Ja.
Also ich bin sehr in der Zukunft immer. Ich finde das manchmal schwer, das zu genießen, weil ich immer so weiter plane. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Erwachsene und diese innere Ruhe, das Verlassenwerden, dass man das wirklich mal genießen kann. Ne?
Ja. Ich habe schon auch die Zukunft im Kopf, aber ich versuche das schon. Ja.
Ja, sehr lobenswert. Dann noch letzte Frage für den ersten Teil. Prägender Reitlehrer oder eine prägende Erfahrung, ein Slogan, ein Spruch, eine Demo. Ist irgendjemand, der dich besonders beeinflusst hat?
Meine Pferde haben mich eigentlich am meisten beeinflusst. Es gibt viele Menschen, die mich beeinflusst haben. Also ein Beispiel zum Beispiel, da war ich aber auch wirklich ganz am Anfang und ich weiß, Gott habe ihn selig, er hat auch nicht alles schön und gut gemacht, aber das fand ich damals wirklich sehr beeindruckend, wie der Jacques Claude Düsseli auf dem Kurs im Galopp neben eine Kursteilnehmerin geritten ist, mit seinem Oki die Zügel auf den Hals gelegt hat, neben ihr hergaloppiert ist, ihre Zügel genommen hat und gesagt hat, schauen Sie mal, das müssten Sie so und so machen. Hat ihr dann die Zügel wieder in die Hand gegeben, seine wieder genommen und ist wieder weggaloppiert. Das fand ich damals sehr beeindruckend. Ansonsten haben mich, glaube ich, Alfonso schätze ich nach wie vor, auch als Freund, als Horseman. Jeff Sanders hat mich sehr geprägt, aber auch Klassiker wie Jean-Luc Corny zum Beispiel. Band finde ich auch in vielen Bereichen gut. Ich habe mich, ja, also bin da sehr altkalifornisch, klassisch, altklassisch. Das sind so eigentlich meine Richtungen und da gibt es viele Leute, die ich wirklich gut finde und fand.
Ja, super. Perfekt. Dann vielen Dank für den ersten Teil.
Sehr gerne.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei.